Wenn man Traubensaft stehen lässt, fängt er an zu gären. Kohlensäurebläschen steigen auf, er bekommt einen alkoholischen Geschmack. Aus dem Traubensaft wird Wein. Genutzt wird dieses Verfahren seit der Antike. Wie aber Wein entsteht, war im 19. Jahrhundert immer noch nicht gelöst, sagt Wolfgang Eckhardt. Er ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Heidelberg.
Die Entstehung des Weins, zum Beispiel aus dem Traubensaft, das war ein großes chemisches Problem. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein konnte sich nicht genau vorstellen, wie das eigentlich passiert, dass aus dem Wasser bzw. aus dem zuckersüßen Wasser, dem Traubensaft, eigentlich dann ein alkoholisches Getränk wird. Interessanterweise kommt Louis Pasteur als Chemiker auf die Idee, dass dieser Prozess eben nicht chemisch bedingt sei, also ein chemischer Fermentationsprozess. Pasteur war der Ansicht, dass für jede Umwandlung von solchen süßen Stoffen, kann mit Malz zu tun haben, sodass dann Bier entsteht und verschiedene andere alkoholische Getränke, also die alkoholische Gärung schlechthin, dass dafür immer Mikroorganismen verantwortlich sind.
Die Gegenposition vertraten deutsche Chemiker wie Justus Liebig oder Friedrich Wöhler. Wein entstand ihrer Meinung nach aus dem Traubensaft durch eine rein chemische Reaktion, für die keine Mikroorganismen nötig waren. Christoph Gradmann, Professor für Medizingeschichte an der Universität Oslo, stellt die beiden Positionen gegenüber.
Die Frage ist, ist es eine Reaktion, die sich dort abspielt, in dem Traubensaft, zwischen seinen verschiedenen Bestandteilen? Das wäre im Großen und Ganzen sehr vereinfacht, die Sicht der Dinge von Liebig und Wöhler. Oder ist dieses ein Prozess, der durch einen Mikroorganismus gesteuert wird, der sozusagen den Traubensaft verdaut und als etwas anderes wieder von sich gibt? Das wäre die Position Pasteurs und anderer Zeitgenossen gewesen, dass eben je nach Endprodukt ein spezifischer Mikroorganismus diesen Prozess steuert.
1839 erschien in den angesehenen Annalen der Pharmazie, der Hauszeitschrift von Liebig, eine Satire. Sie war anonym, aber Wissenschaftshistoriker glauben, dass entweder Justus Liebig oder sein Chemikerfreund Friedrich Wöhler dahinter stecken. In der Satire machen sie sich über die Vorstellung lustig, die kleinen Hefekügelchen, die man unter dem Mikroskop sieht, könnten Lebewesen sein.
Bringt man diese Kügelchen in Zuckerwasser, so sieht man, dass sie aus Eiern von Tieren bestehen. Sie schwellen an, platzen und es entwickeln sich daraus kleine Tiere, die mit einer unbegreiflichen Schnelligkeit auf die beispielloseste Weise vermehren. Zähne und Augen sind nicht zu bemerken. Man kann übrigens einen Magen, Darmkanal, den Anus als rosarot gefärbten Punkt, die Organe der Urinsekretion deutlich unterscheiden. Von dem Augenblick an, wo sie dem Ei entsprungen sind, sieht man, dass diese Tiere den Zucker aus der Auflösung verschlucken. Sehr deutlich sieht man ihn in den Magen gelangen. Augenblicklich wird er verdaut und diese Verdauung ist sogleich und aufs Bestimmteste an der erfolgenden Ausleerung von Exkrementen zu erkennen. Mit einem Wort, diese Infusorien fressen Zucker, entleeren aus dem Darmkanal Weingeist und aus den Harnorganen Kohlensäure. Sieht man also aus dem Anus dieser Tiere unaufhörlich eine spezifisch leichtere Flüssigkeit in die Höhe steigen und aus ihren enorm großen Genitalien spritzt in sehr kurzen Zwischenräumen ein Strom von Kohlensäure.
Wissenschaft im 19. Jahrhundert macht Spaß, weil Wissenschaftler damals noch zu ganz anderen rhetorischen Mitteln griffen als die nüchternen Wissenschaftler unserer Tage. Und die Auseinandersetzung betraf nicht nur die alkoholische Gärung, sondern auch die Fäulnis. Manfred Großmann ist Professor für Biochemie und Mikrobiologie an der Forschungsanstalt Geisenheim. Er nennt als Verursacher von Fäulnis zum Beispiel Schimmelsporen.
Wir haben ja eben das Problem, dass wir eigentlich nur das glauben, was wir sehen. Und alles, was in der Luft schwebt und sich befindet und vielleicht in diesen Saft an Lebewesen hineinfallen könnte, sehen wir eben nicht. Wir reden bei Hefen über Kleinstlebewesen, die unser Auge also nicht erfasst. Oder auch Schimmelpilzsporen, die auf so ein Saftglas fallen könnten. Und irgendwann würde eben der Saft nicht nach Orangensaft mehr aussehen, sondern der hätte eine grünliche Oberfläche. Entstanden aus den Schimmelpilzsporen, die über die Luftbewegung auf die Oberfläche kamen und dann gemerkt haben, hoppla, das ist ja ein ganz tolles Getränk und haben sich dann eben vermehrt und dann diesen Rasen gebildet.
Fäulnis war nach Meinung von Liebig und Wöhler ebenfalls eine chemische Reaktion. Wer glaube, dass dahinter mikroskopisch kleine Tiere steckten, sei einem Kind vergleichbar, schrieb Liebig. Einem Kind, das glaubt, der Rhein werde durch die Rheinmühlen bei Mainz Richtung Bingen getrieben. Louis Pasteur gingen die Chemiker aus Deutschland mit der Zeit auf die Nerven. In dem berühmtesten Vortrag, den Pasteur wohl jemals gehalten hat, verschwendete er zu Anfang viele Minuten auf seinen Gegner Justus Liebig.
Alle Experimente, die ich seit 23 Jahren dieser Akademie mitgeteilt habe, haben direkt oder indirekt dazu beigetragen, die Ungenauigkeit der Ansichten von Liebig zu belegen.
Wenn aber Lebewesen in Form von Mikroorganismen beteiligt waren, so argumentierte Pasteur, dann müssen diese Lebewesen irgendwo herkommen. Christoph Gradmann.
Die wahrscheinlichste Quelle der Herkunft solcher Mikroorganismen war die Luft, wenn man annahm, dass sie überhaupt eine Herkunft haben mussten, wenn sie nicht spontan entstehen konnten in den betreffenden Substanzen.
Pasteur hatte eine große Begabung, sich sehr einfache, aber elegante Experimente auszudenken. Die Luft um uns herum ist durchsichtig, aber mit einem Trick machte Pasteur sichtbar, dass sie von kleinen Partikeln durchsetzt ist, erzählt Wolfgang Eckhardt.
Eines dieser eleganten Experimente, die Louis Pasteur benutzt hat, um das Publikum davon zu überzeugen, dass sich solche kleinsten Elemente, Staubkörnchen, aber eben auch Mikroorganismen in der Luft befinden, das war ein Experiment, das er in der Sorbonne in einem Hörsaal durchgeführt hat, indem er einen Lichtstrahl durch den Raum hat gleiten lassen. Und dann sieht man in einem solchen Raum, wenn der völlig verdunkelt ist, sieht man, wie in dem Lichtstrahl die kleinsten Teile sich bewegen. Durch den Wind angestoßen. Und das sind Staubkörnchen, kleine Flocken. Das können aber auch Mikroorganismen sein. Die sind dann so klein, dass wir sie nicht sehen. Aber diese großen Teile, die man sich bewegen sieht, sind im Grunde genommen das wichtigste Element des Beweises. Also die Luft ist voll von solchen Stoffen.
Wie Schneeflocken durch die Luft zu Boden schweben, so schweben auch ständig Mikroorganismen aus der Luft zu Boden. Befindet sich dort eine Nährflüssigkeit, so fängt sie an zu gären oder zu faulen. In einem weiteren seiner eleganten Experimente präparierte Pasteur Flaschen mit Nährflüssigkeit, sterilisierte sie, indem er sie erhitzte, und setzte einen langen Hals auf, der seitlich wie ein Schwanenhals ausgezogen war. Die Flüssigkeit hatte also nach wie vor Kontakt zur Luft, erzählt Christoph Gradmann, nur konnten direkt von oben keine Mikroorganismen mehr hineinschweben.
Und in der Tat, wenn man eine auf diese Art und Weise präparierte Flüssigkeit in diesen Schwanenhalsflaschen stehen lässt, so kommt es normalerweise nicht zur Entwicklung von Leben da drin. Bricht man aber den Schwanenhals ab, sodass also die Partikel von oben eindringen können in die Flüssigkeit, so kommt es sehr schnell zu biologischen Prozessen. Das ist im Grunde der Witz des Pasteurischen Experiments.
Pasteur hat noch eine Reihe von Experimenten ersonnen, die in ihrer Summe zeigen, Gärung und Fäulnis sind Prozesse, die von Lebewesen verursacht werden. Und diese Lebewesen kommen aus der Luft, auch wenn wir sie unter normalen Umständen nicht sehen können. Ganz nebenbei hat Pasteur dabei eine Methode entdeckt, wie man flüssige Lebensmittel vor dem Verderben schützen kann, berichtet der Mikrobiologe Manfred Großmann.
Er kam zum Wein über schlechte Weine, über Weine, die nicht geruchlich in Ordnung waren, die nicht geschmeckt haben. Und er war ja auch, da gebührt ihm auch quasi die Ehre, derjenige, der gesehen hat, es gibt auch Bakterien, die im Wein sowohl was Gutes wie auch was Schlechtes machen können. So, und wenn diese Bakterien etwas Schlechtes machen, dann entsteht eben Essigsäure, es entsteht Milchsäure, es gibt den sogenannten Milchsäurestich, der eben den Wein wirklich verdirbt, geruchlich und eben geschmacklich. Und da hat er eben gesehen, wenn eben der entstandene Wein kurz erhitzt wird und wird dann in einem geschlossenen Behältnis eben gelagert, dann werden diese Fehler weitestgehend ausgeschlossen. Und er hat dann eben gesehen, dass er durch diesen kurzzeitigen Hitzeschock diese Mikroorganismen abtötet oder zumindest so weit hemmt, dass sie sich nicht mehr weiter vermehren und keinen aktiven Stoffwechsel eben mehr haben.
Mit einem kurzen Hitzeschock kann man nicht nur Wein vor dem Verderben bewahren. Auch trübe Fruchtsäfte werden durch kurzes Erhitzen keimfrei. Und natürlich auch Milch. Wolfgang Eckhardt erinnert daran, dass früher Milch nicht durchgängig vom Kuhäuter bis zum Verbraucher gekühlt wurde. Da war eine Methode zum Konservieren von Milch noch viel wichtiger als heute.
Die Konservierung von flüssigen Lebensmitteln, Konservierung von Milch zum Beispiel oder auch von Traubensaft, um beim Traubensaft zu bleiben, wenn man verhindern will, dass Traubensaft eben in Gärung gerät, das ist auch eine Errungenschaft, die wir Pasteur verdanken, kann man erreichen dadurch, dass man solche Lebensmittel kurzfristig auf eine bestimmte Temperatur erhitzt. Ganz genau kann man es nicht sagen, aber irgendwo zwischen 60 und 70 Grad liegt der optimale Punkt und man kann auch etwas höher gehen. Das ist ein Vorgang, den wir heute noch nach dem Namen Pasteurs benennen, nämlich als Pasteurisierung bezeichnen. Pasteurisierte Milch ist eine Milch, die über lange Strecken haltbar ist. Das, was wir heute in den Läden kaufen, ist sogar ultra erhitzte Milch, aber das Prinzip geht auf Pasteur auch zurück. Wir erhitzen solche flüssigen Lebensmittel, um vorhandene Mikroorganismen in diesen Flüssigkeiten, die bereits sozusagen mechanisch in die Flüssigkeiten hineingelangt sind, abzutöten.
So kommt es, dass Pasteurs Name auf beinahe jeder Milchpackung zu lesen ist. Im Umgang mit Mikroorganismen gibt es einen großen Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Franzosen, stellt Wolfgang Eckhart fest. In der französischen Sicht verdanken wir Mikroorganismen so feine Dinge wie Wein und Bier, aber auch Essig und Käse. Wer versteht, Mikroorganismen für sich arbeiten zu lassen, wird mit den schönsten Genüssen belohnt. In der deutschen Sicht, die auf den preußischen General und Bakteriologen Robert Koch zurückgeht, sind Mikroorganismen vor allem Krankheitserreger, die ausgerottet gehören.
Das heißt, man hat auf der einen Seite den Bon Vivant, der sich die Mikrobiologie zunutze macht, um sozusagen seiner Leiblichkeit besser frönen zu können in der Frühphase der Pasteurforschung, und auf der anderen Seite den Mikrobiologen im Gewand des Kriegers, der sozusagen das Visier runterlässt und dann sozusagen die Lanze in Stellung bringt und auf das Bakterium losgeht und es ersticht oder verbrennt. Das ist der Unterschied zwischen sozusagen der Mikrobiologie in Deutschland und in Frankreich.
Da ist es ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Pasteur Wein nicht leiden konnte und Bier nur selten trank.